Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Andrea Schwinn-Haumeisser. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Berufsbetreuerin. Wenn Sie eine Berufsbezeichnung abgeben über Ihre Arbeit, was sagen Sie da?
Ja, ich bin rechtliche Betreuerin, wobei das natürlich ein sehr großer Begriff ist und jeder stellt sich was total anderes drunter vor. Aber ich bin rechtliche Betreuerin und als solche verstehe ich mich auch. Ich besorge die Angelegenheiten.
Und rechtlich, inwiefern heißt das, die Personen, die Sie betreuen, sind dann entmündigt? Doch vermutlich nicht.
Nein, das gibt es schon ewig nicht mehr. Eigentlich mit der Einführung des neuen Betreuungsrechts am 1. Januar 1992 wurde die Entmündigung abgeschafft. Das neue Betreuungsrecht war ein Meilenstein auf dem Weg zu einem modernen Behindertenrecht. Und seit eben diesen jetzt fast 26 Jahren gibt es keine Entmündigung mehr. Keine Entmündigung des erwachsenen Menschen.
Aber wie lässt sich unterscheiden, wer denn Betreuung bedarf? Es gibt ungefähr 3 Millionen Deutsche, die pflegebedürftig sind. Das heißt ja nicht automatisch, dass die auch einen rechtlichen Betreuer brauchen.
Nein, absolut nicht. Also die Voraussetzungen für die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung, die sind im BGB geregelt. Ganz klare Regelung. Eine erwachsene Person muss eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung haben. Und dann weitere Voraussetzungen, die Erforderlichkeit von Aufgabenerfüllung, dann werden rechtliche Betreuer bestellt.
Können Sie uns mal ein Beispiel nennen, wo Sie zuletzt bestellt worden sind, wie da das Prozedere war?
Ja, also zuletzt bestellt worden bin ich im Fall eines älteren Herrn, der schon im Pflegeheim war seit einigen Monaten. Da hat sich das Verfahren sehr, sehr lange hingezogen leider und es waren schon sehr viele Dinge schiefgelaufen. Sprich, er hat Schulden aufgehäuft in der Zeit, weil er sein Pflegeheim gar nicht gezahlt hat. Das war ihm nicht bewusst, dass er das zu tun hat. Er hat seine anderen Dinge weiterhin vom Pflegeheim aus gesteuert. Das war sehr erstaunlich. Aber er hat eben dieses nicht bedacht und dann war sehr viel zu regeln.
Heißt das, dieser ältere Herr hatte niemand mehr, der das für ihn hätte regeln können?
Ganz
es gab
genau.
Keine Angehörigen mehr und
keine
dann kommen Sie ins Spiel.
Keine Angehörigen, keine nächsten Freunde, die dieses Amt hätten übernehmen wollen oder können. Und dann sucht das Gericht einen professionellen Betreuer. Er hatte mich bekommen.
Und wie gehen Sie dann vor? Das sind ja ganz viele Schritte, die Sie zu regeln haben.
Ja, also es ist die Kunst des rechtlichen Betreuers oder der Betreuerin besteht am Anfang darin, sich ziemlich schnell einen Überblick zu verschaffen über die persönliche Situation. Das erfordert manchmal ziemlich viel Detektivarbeit und auch Recherche. Man muss auch sich gut fokussieren können auf das, was das Nächstliegendste ist, das Wichtigste. Da mache ich mir dann meistens einen Plan, eine sogenannte Pyramide, wo ich dann einfach die wichtigsten Dinge zunächst mal abchecke. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Und das Wichtigste sind ja natürlich die Existenzsicherung des Menschen.
Ja. Und die Zahl der Berufsbetreuer liegt etwa bei 11.000 in Deutschland. Entspricht das dem Bedarf? Vermutlich nicht.
Ich denke mal, dem Bedarf entspricht es vielleicht. Es ist rückläufig, weil wir natürlich unter Nachwuchsproblemen leiden. Es geben zunehmend Kollegen auf unter den gegebenen Bedingungen und wir werden sicherlich, es leidet auch die Qualität der rechtlichen Betreuung. Und ich fürchte mal für mich, dass es tatsächlich nicht weiter qualifizierten Nachwuchs gibt, wenn es so weitergeht, wie es im Moment ist.
Der Alltag einer Berufsbetreuerin, Andrea Schwinn-Haumeisser. Sie sind beim Verein für Betreuungen in Esslingen. Können Sie uns einfach mal mit reinnehmen in Ihren Alltag gestern beispielsweise? Wie sah der Tag aus?
Ja, gestern bin ich nach einigen Tagen Urlaub, in Anführungszeichen, wieder ins Büro gekommen. Da erwartet mich dann naturgemäß ziemlich viel Arbeit, sogar nach einer knappen Woche. Der Tag hat aber begonnen mit Supervision mit den Kollegen. Eine ganz tolle Einrichtung und ein Zeichen unserer qualitätvollen Arbeit, dass wir nach uns schauen, dass wir uns selber, also Psychohygiene betreiben miteinander.
Sie besprechen sich, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen?
Da haben wir einen auswärtigen Supervisor dabei, der uns anleitet, der immer wieder die richtigen Fragen stellt. Und wir besprechen dann Fälle, wo wir quasi an Grenzen kommen, wo wir manchmal selber nicht mehr weiter wissen und selbst mit den Kollegen alleine es dann vielleicht nicht auf die Reihe kriegen, es zu besprechen.
Können Sie so einen Grenzfall gerade mal nennen?
Ja, die Kollegin, die gestern einen Fall eingebracht hat, da ging es um eine junge Frau, die junge Frau mit Behinderung, leichte Intelligenzminderung, immer noch im häuslichen Miteinander mit der Mutter, sehr ambivalente Beziehung. Die Mutter einerseits möchte sie die Tochter loshaben, weil sie überfordert ist, weil die auch aggressiv ist. Auf der anderen Seite lässt sie dann aber beim nächsten Gespräch nicht los und boykottiert quasi die Vorschläge der rechtlichen Betreuerin. Und diese sieht ganz genau das, was geschehen müsste, dass das für die junge Frau auch gut wäre. Sie würde sich ein bisschen abnabeln können und weiterentwickeln können, als es eben in dieser häuslichen Gemeinschaft mit der Mutter ist. Ja, und da steht man dann vor dem Problem. Was mache ich?
Wie haben Sie entschieden? Inwiefern können rechtliche Betreuer dann auch in die Persönlichkeitsrechte beispielsweise eingreifen?
Also an der Stelle haben wir alle eindeutig gesagt, da gibt's nichts einzugreifen. Das ist kein Fall von irgendeinem Zwang, der anzuwenden wäre. Es ist einfach eine Symbiose, die vielleicht nicht ganz so gut ist, für beide nicht, wo man aber behutsam rangehen muss, zu gucken, wie kann man sie lösen? Was kann man für Vorschläge machen, um der Tochter auch eine schrittweise Ablösung von zu Hause zu ermöglichen?
Fingerspitzengefühl ist sicherlich eine der wichtigsten Voraussetzungen für Sie als Berufsbetreuerin. Ja. Wie ist das, wenn jemand einen Berufsbetreuer zur Seite gestellt bekommt? Kann der entscheiden und sagen, Mensch, da passt mir das Vertrauensverhältnis, ja oder nein?
Sie meinen jetzt vom Betroffenen aus?
Ganz genau.
Ja, es ist so, bei rechtlicher Betreuung, bei professionellen Betreuern, da werden die Leute vorher nicht sich einander vorgestellt. Wir bekommen eine Fallbeschreibung, werden angefragt, wir können uns ungefähr ein Bild machen, aber es ist immer nur die Spitze des Eisberges. Und dann wird man zugeteilt. Und dann kann es natürlich sein, dass es sich im Laufe der Zeit eben entwickelt, ein gutes Vertrauensverhältnis oder eben auch nicht, dass die Chemie nicht stimmt. Aber ich sage immer, als professioneller Betreuer muss man in der Lage sein, eine professionelle Beziehung herstellen zu können, ungeachtet der menschlichen Sympathie oder Antipathie.
Wie viel Zeit können Sie denn Ihren Klienten pro Woche widmen?
Also in der Woche, wir haben vorher drüber gesprochen, im Monat sind es im Schnitt 3,2 Stunden Arbeitszeit.
Das heißt, die sind, glaube ich, rechtlich vorgegeben, oder? Kommt das hin?
Das ist quasi über die Zeitpauschalen vorgegeben, die im Gesetz stehen. Das ist unsere Zeit, unser Budget, was uns zur Verfügung steht, was natürlich vorne und hinten nicht ausreicht. Das können Sie sich vorstellen. Das sind weniger als eine Stunde in der Woche pro Klient. Und da muss dann wirklich alles geregelt werden für den, je nach Aufgabenkreisen. Und das ist zu wenig, viel zu wenig Zeit.
Das heißt, der Rest wird ehrenamtlich gemacht oder fällt er einfach unter den Tisch?
Der wird ehrenamtlich gemacht, in der Tat häufig. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Kollegin, die hat mir erzählt, so, ich bin jetzt eine Woche mit meinem Fall beschäftigt im Monat. Das war so um den 9. Oktober herum. Ich habe mein Zeitbudget für den Monat schon ausgereizt. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören mit der Arbeit. Geht natürlich nicht.
Fühlen sich die Menschen auch allein gelassen. Ja, sicher. Und es geht ja um Selbstbestimmung und Würde und die auch für Betroffene zu stärken. Da ist auch immer wieder zu hören, dass die Wünsche von Betreuten übergangen werden. Wer in Not ist, der fügt sich natürlich auch leicht. Wie stellen Sie sicher, dass da kein Missbrauch betrieben wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie stellt man sicher? Es ist ja nirgends festgelegt, wie innerhalb einer Betreuung zu handeln ist. Wir haben die äußeren Rahmenbedingungen, aber wie ein Betreuer sein Amt führt, wie er es gestaltet und wie er Unterstützungs- und Beratungsprozesse gestaltet, das bleibt ihm ganz alleine überlassen.
Sie haben die Supervision eben erwähnt, aber gibt es auch eine richtige Kontrolle?
Es gibt die Kontrolle über die Gerichte, aber das ist nicht die inhaltliche Kontrolle, sondern da geht es um die rechtmäßige, wie Rechnungen zu legen sind, also Nachweis, wie die Geldverwaltung funktioniert. Da gibt es dann die Zahlen, die zu überprüfen sind.
Und dann das gibt wäre es dann finanzieller Missbrauch.
Aber die Aufsicht über die Finanzen sozusagen, dass es alles ordnungsgemäß läuft, aber auch da gibt es natürlich, kann es Probleme geben. Und dann haben wir noch die Pflicht für einen Jahresbericht. Und da kann man natürlich auch je nach Lust und Laune dieses größer oder kleiner gestalten oder auch nach dem eigenen Gutdünken. Es gibt keine Besprechungspflicht des Berichtes mit dem Betreuten, was aber an sich notwendig und richtig wäre aus meiner Sicht.
Sie sagen, es wäre notwendig und wichtig. Gibt es denn Schritte dahingegen, dass so etwas dann auch eingerichtet wird, gerade wenn es so notwendig ist?
Also bin ja auch als Vertreterin unseres Verbandes heute hier. Wir haben ganz viele Instrumente schon entwickelt in Richtung einer professionellen Betreuungsgestaltung, ein professionelles Wirken. Also nicht einfach nach Gutdünken, wie es noch häufig geschieht, weil man einfach keine Zugangsvoraussetzungen gibt für diesen Beruf. Es braucht keine Ausbildung in dem Sinne, es braucht kein Studium. Wir sind relativ frei im Gestalten und da kann natürlich einiges passieren.
Ja, es gibt auch Erlebnisse der SWR1-Hörer. Ich möchte gerade Rainer Henkel zitieren, der ins Studio geschrieben hat über unser Studio-Feedback. Und er schreibt, vor einem Jahr wurde ich aufgrund einer Betreuerin in die Psychiatrie eingeliefert. Meine Wohnung wurde geräumt und ich habe durch diese Aktion etwa 20.000 Euro verloren. Es sind viele Sachen verschwunden, in Klammern unter anderem 15.000 Euro Bargeld. In der Psychiatrie habe ich mitbekommen, wie Betreuer zusammen mit Richtern Geschäfte machen. Ich hatte keine Chance, bei der Räumung mitzuwirken, da ich ja in der Klinik war. Wie kann Herr Henkel jetzt noch zu seinem Recht kommen? Hat er Chancen?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal, dass er wirklich in der Tat sein Recht nicht verloren hatte, damals nicht in der Situation. Ich kenne die Situation natürlich nicht. Ich kenne sie so vielfältig natürlich, aber nicht seinen speziellen Einzelfall und natürlich auch nicht die Kollegin, die dafür verantwortlich ist. Fakt ist, dass wir als rechtliche Betreuer in Grundrechte eingreifen dürfen unter ganz strengen Maßstäben. Und da ist zum Beispiel eben diese Einweisung in die Psychiatrie gemeint, dass wir unter strengen Voraussetzungen dafür sorgen können, dass jemand, der sich selbst schädigt, auch nur dann, wenn er sich an Leib und Leben gefährden würde, wenn er nicht in Behandlung kommt, dann können wir über das Gericht wohlgemerkt per Genehmigung einen Menschen auch in der Psychiatrie unterbringen lassen.
Und die Frage nochmal, wie kann er jetzt auch zu seinem Geld wiederum kommen? Ist das einfach für immer weg?
Ja, das kann ich natürlich so nicht beantworten. Ich kenne den Einzelfall nicht. Ich kenne ähnliche Fallkonstellationen. Ich kann natürlich auch nichts dazu sagen, was die Kollegin vielleicht mit diesem Geld vorhatte, wenn es denn tatsächlich da war. Das will ich nicht anzweifeln. Es ist eben ein Problem der mangelnden Transparenz des Betreuerhandelns. Es gibt zwar schon Standards, die der Verband mitentwickelt hat über Jahre,
weil
die aber nicht eingefordert.
Kontrolle gibt.
Es gibt Kontrolle, aber es gibt natürlich, wenn jemand kriminelle Energie entwickeln möchte, dann hat er die Möglichkeit. Also es ist wirklich so, dass tatsächlich, wenn man da keine Skrupel hat, dann kann man sich bedienen. Ich würde das nie so machen, dass ich alleine in diese Wohnung reingehe. Ich würde immer mit Zeugen reingehen. Ich würde immer alles genauestens dokumentieren und begründen, warum ich was mache.
Sie sind ja seit 17 Jahren Berufsbetreuerin. Hatten Sie auch schon Fälle, wo Sie über jeweiliges Vermögen entscheiden mussten und was eben auch schwierige Situationen waren?
Ja, das hatte ich vielfach schon. Und es sind meistens Situationen, in denen die Menschen in ganz verletzlichen krankheitsbedingten Situationen sind, eben weil sie in der Psychiatrie behandelt werden müssen, weil sie schwere Depressionen haben, weil sie eine Manie entwickelt haben, in der sie ihr Geld zum Fenster rauswerfen. Es sind oft die Situationen, in denen dann aber trotzdem parallel was entschieden werden muss, in der gehandelt werden muss, damit eine Existenz tatsächlich auch längerfristig gesichert werden kann.
Heißt das, Sie entscheiden darüber, ob ein Haus verkauft wird, ja oder nein, oder wie weit geht das?
Also ich würde mir immer wünschen, ich könnte das mit dem Betreffenden in aller Ausführlichkeit und auf vernünftiger Basis besprechen können. Das wäre eigentlich die oberste Pflicht, alles zusammen, nicht über den Kopf hinweg des Betroffenen. Aber es ist oftmals eben der mangelnden Zeit und auch der nicht nur der Zeit, die ein Betreuer hat, sondern eben auch die Brisanz, mit der etwas dann passieren muss, damit überhaupt auf längere Sicht eine Perspektive geschaffen werden kann.
Nochmal die Frage, entscheiden Sie dann auch darüber, ob ein Haus beispielsweise verkauft wird, ja oder
ja,
nein? Gibt es solche Beispiele?
Ich habe auch schon so entscheiden müssen, tatsächlich für einen Klienten, der schwere Depression hatte nach dem Tod seiner Eltern und völlig den Boden unter den Füßen verloren hat, keinerlei Entscheidung in irgendeine zukünftige Richtung mittragen, mitdenken konnte. Und ich war in der Lage, musste entscheiden. Und das war wirklich nur nach vielen Fallbesprechungen mit den Kollegen möglich, dass ich dann mich dazu entschlossen habe, tatsächlich auch sein Haus räumen zu lassen und zu verkaufen.
Wie hat der Klient dann reagiert, als er davon erfuhr?
Zunächst war er natürlich entsetzt, beziehungsweise er wurde dann, als er sich langsam erholt hat, das war aber erst Monate später, als es ihm dann richtig klar wurde, was es bedeutet, dass er jetzt sein Elternhaus nicht mehr hat, dass eben vieles nicht mehr so weitergehen würde, wie er es bisher gewohnt war. Und dann hat es einen ganzen langen Prozess gedauert, ihn aber wieder in die Spur des Lebens zu kriegen. Und da bin ich heute noch froh und dankbar, dass mir das gelungen ist.
Das heißt, er konnte dann im Nachhinein auch nachvollziehen, warum Sie diesen Schritt gegangen sind.
Ja, er konnte eigentlich auch aus heutiger Sicht sagen, oh, ich habe da einen Freund, hätte der nur auch mal einen rechtlichen Betreuer bekommen, dann hätte er jetzt nicht sein Haus per Zwangsversteigerung verloren. Ja.
Vieles hat sich in der rechtlichen Betreuung verändert und Ihr Berufsverband spricht von dramatischen Veränderungen. Inwiefern dramatisch?
Es sind dramatische Veränderungen insofern, weil sich eben die strukturellen Rahmenbedingungen seit 2005 nicht verändert haben. Wir haben seit 2005 die gleichen Zeitpauschalen, wir haben die gleichen Vergütungspauschalen. Bei gleichzeitig sich verändernder demografischer Entwicklung, die Bürokratie steigt zunehmend. Man muss in immer kürzeren Abständen zum Beispiel Anträge stellen bei Rundfunkgebührenbefreiung, bei Sozialhilfe und so weiter und so fort. Und
der Aufwand wird größer, der Lohn geringer.
Genau. Im Vergleich, im Verhältnis wird es einfach immer geringer. Es gab noch eine Mehrwertsteuererhöhung in der Zeit. Die wurde auch nicht aufgefangen. Wir in der höchsten Vergütungsstufe sind wir mit 44 Euro dabei. Da sind dann aber alle Kosten noch abzudecken, die ein Sozialversicherungsbeiträge für sich selber, Krankenversicherung und so weiter.
Welche Folgen zieht das nach sich? Vermutlich einen höheren Mangel an Berufsbetreuern und auch in Sachen Nachwuchs weniger,
davon
oder?
Davon ist auszugehen, weil natürlich unter diesen Bedingungen keine jungen, motivierten, qualifizierten Kollegen aus der sozialen Arbeit oder aus der Sozialpädagogik sich da vorstellen können, tätig zu werden. Es geht ja auch mit einer großen Verantwortung einher, mit auch Haftungsproblemen teilweise. Da muss man sich schon ganz genau überlegen, ob man das auf sich nehmen möchte, zu diesem Gehalt, wenn man so will.
Dennoch hat die Politik ja Vorstöße gemacht, aber die gingen dann nicht so weit, dass in der Großen Koalition auch wirklich dafür entschieden wurde. Woran lag das?
Ja, man hat die Vergütungserhöhung im Bundesparlament eigentlich schon mit allen Fraktionen, alle Fraktionen haben das so beschlossen, dass es eine 15-prozentige Erhöhung geben sollte. Das war zum Ende der letzten Legislaturperiode. Man hat dieses Gesetz zur Vergütungserhöhung, weil es ist ein Gesetz, wir können nicht aushandeln über unsere Vergütung, sondern es muss per Gesetz geändert werden, wurde gekoppelt mit dem automatischen Stellvertretungsrecht von Eheleuten in der Gesundheitssorge. Das gab es früher schon mal. Also so, ich komme ins Krankenhaus, mein Mann liegt dort und ich kriege Auskunft vom Arzt. Im Moment ist es wieder vom Tisch. Also dieses funktioniert so nicht. Man hat in der letzten Bundesratssitzung dieses Gesetz verlesen, dann aber nicht drüber entschieden. Man hat es einfach von der Tagesordnung wieder abgesetzt. Und dann war es vorbei. Dann muss in der neuen Legislaturperiode, fängt alles wieder bei Null an.
Und das heißt, der aktuelle Stand ist auch wieder gleich Null?
Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen, weil es gab ja inzwischen diese Studie vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben. Das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik hat es über 2 Jahre lang betrieben, eine riesenaufwendige Studie. Es haben sehr, sehr viele Berufsbetreuer sich beteiligt, viel, viel mehr als in früheren Zeiten, zu früheren Studien. Es gibt inzwischen belastbares Datenmaterial zur Qualität in der rechtlichen Betreuung. Und das war uns wichtig, einfach darzustellen, dass es da Mängel gibt und dass es wirklich dringend ist, etwas zu verändern.
Wie lässt sich die Qualität denn überhaupt sichern? Ich glaube, vorneweg ist einfach auch nochmal wichtig klarzustellen, was diese rechtliche Betreuung bedeutet. Das ist ja keine Pflege. Viele denken da in Richtung Pflege.
Das ist überhaupt keine Pflege. Also rechtliche Betreuung bedeutet Besorgung von Angelegenheiten. Nicht Versorgung, sondern Besorgung. Wir sind quasi die Alltagsmanager. Wir knüpfen ein Netz für unsere Klienten im besten Fall so, dass sie in der Weise teilhaben können an der Gesellschaft, trotz Krankheit, trotz finanzieller Probleme, wie andere Menschen auch. Wir sorgen für die Teilhabe und haben aber zu wenig Zeit, um dieses Ganze auch gut immer hinzukriegen.
Ja, und Sie bilden beim Verein für Betreuung in Esslingen auch ehrenamtliche Betreuer aus. Mit welcher Motivation kommen denn Menschen, die da ehrenamtlich arbeiten wollen?
Ja, zu der Frage mag ich gleich kommen. Ich wollte noch etwas ergänzen zum Thema vorher, weil das wahrscheinlich ein bisschen untergegangen ist, zum Thema Hausverkauf, was Betreuer entscheiden dürfen. Die entscheiden das natürlich nicht alleine. Man braucht eine Genehmigung für solche Eingriffe. Also wenn es um Grundrechte geht, wie Wohnen.
Wir hatten eben diesen Fall, wo Sie gesagt haben, Sie mussten auch mal entscheiden, darüber Vermögen dann auch wirklich zu verkaufen, das Beispiel Haus. Ja.
Diese
haben
Entscheidung
Sie nicht alleine entschieden.
Unterliegt natürlich der richterlichen Überprüfung, genau wie andere Grundrechtseingriffe auch.
Dennoch ist bei Ihnen rauszuhören, so viel Kontrolle gibt es in Ihrem Beruf nicht. Also die Gefahr eines Missbrauchs ist enorm hoch.
Es ist natürlich auch alles eine Frage der Begründung, aber das Gericht ist verpflichtet, sich eine persönliche Vorstellung davon zu verschaffen in Form der Anhörung des Betroffenen. Also der Betroffene hat immer die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, auch bei Gericht.
Aber ist ja häufig nicht in der Lage dazu.
Ist häufig nicht in der Lage dazu, aber ein Richter muss auch da in der Lage sein, sich so zu äußern, dass ein Gegenüber ihn versteht und versteht, was hier passiert. Und meistens in solchen Dingen, wenn ein Mensch in sehr verletzlicher Situation ist, bekommt er auch noch einen Verfahrenspfleger zusätzlich an die Seite gestellt, der das Verfahren an sich überwacht, ob es so zugeht, wie es zugehen soll. Ja.
Und wir wollten über die ehrenamtlichen Aufgaben sprechen. Werden da teilweise vielleicht auch falsche Anreize gesetzt, dass Leute in einen Berufsstand gelockt werden, wo sie denken, ach Mensch, da kann ich entscheiden, da habe ich auch eine gewisse Macht, die ich ausüben kann?
Also in Bezug auf das Ehrenamt würde ich das eher nicht sagen. Das gilt vielleicht eher für die professionellen Betreuer, wo falsche Anreize gesetzt werden vom System, nämlich in Form dieser Fallpauschalen, die es einfach gibt. Und da kann dann halt, wie gesagt, ja jeder Betreuer werden bei uns. Es wird ja nicht nachgefragt, dass er Qualität mitbringt, dass er Anforderungen persönliche mitbringt. Beim Ehrenamt sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, die Motivation bei den Ehrenamtlichen ist tatsächlich so, diese Hilfsbereitschaft, sich um jemanden kümmern zu wollen, Lebenserfahrung zu haben, vielleicht in der Rente nochmal sinnvolle Sache machen zu wollen und dann auf die Idee zu kommen, ja, rechtliche Betreuung, das wäre was für mich.
Wie erleben Sie das denn? Welche Voraussetzungen bringen da die Ehrenamtlichen mit, die Sie dann auch ausbilden? Mhm. Sind das die richtigen Kandidaten? Ist da die Selbsteinschätzung die richtige?
Also überwiegend sind es ja ehrenamtliche Familienbetreuer, also Betreuer, die ehrenamtlich ein anderes Familienmitglied als rechtliche Betreuer betreuen, zusätzlich zu ihrer Rolle als Angehörige oder Angehörige. Für die ist es oft schwer zu trennen. Ja, dann hat man natürlich da eine andere Rolle als rechtlicher Betreuer. Man sollte dann Vater oder Mutter nicht weiter irgendwie bevormunden wollen, vielleicht vorher schon geschehen. Aber jetzt hat man endlich die Macht, auch bestimmte Dinge einfach zu entscheiden.
Das sollte nicht sein. Und das kommt in so vielen Fällen vermutlich einer Vormundschaft gleich.
Das weiß man nicht, weil man ja natürlich man kennt viele ehrenamtliche Betreuer nicht, die in Familien agieren. Nur wenn sie sich natürlich bei uns melden, an unseren Verein wenden und Unterstützung nachfragen. Und auch nur die können wir erreichen und fortbilden.
Wie sieht denn so eine Fortbildung aus? Was machen Sie mit den Menschen?
Also wir haben so ein rollierendes System im Moment entwickelt. Jeden Monat, den ersten Montag, bieten wir eine Informationsveranstaltung an. Zunächst mal eine allgemeine Einführung ins Betreuungsrecht, vorsorgende Vollmachten. Und dann steigen wir ein in die einzelnen Aufgabenkreise, die ein Betreuer bekommen kann.
Zum
also
Beispiel?
Finanzen, Vermögenssorge ist ein wichtiges, sehr wichtiges Thema natürlich. Und dann Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung, Behördenangelegenheiten, all die Dinge versuchen wir weiterzugeben.
Wie lang ist der Zeitraum?
Also das dauert ein gutes Jahr, bis wir sechs Veranstaltungen und dann beginnt es wieder von Neuem. Also das ist so ein rollierendes System, dass jeder jederzeit auch einsteigen kann.
Und Sie waren Verwaltungswirtin. Was war für Sie das ausschlagende Element in das Betreuungsfach zu wechseln? So, jetzt habe ich die Frage endlich raus.
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil ich habe damals einen Job aufgegeben. Ich war Beamtin, ich habe den Status abgegeben, weil ich mich von meiner Mutter habe anstecken lassen. Ich wollte nach der Kinderphase nicht wieder direkt voll einsteigen in meinen früheren Job und habe mir gedacht, ja, ich probiere noch mal was ganz Neues. Ich habe mit den Kindern so viel Erfahrung gemacht, ich wollte einfach noch mal was Neues machen. Und dann war da ein großes Interesse an anderen Menschen. Ich denke mal, ich kann auch gut umgehen mit Menschen, ich kann mich einfühlen, ich kann versuchen, eben sie kennenzulernen. Es war damals einfach so die Frage, ja, ich habe eine gute Menschenkenntnis und die möchte ich jetzt gerne mal einsetzen.
Wir haben jetzt schon einiges erfahren können über die Arbeit der Berufsbetreuer im Verlauf des Vormittags und haben auch viel über ein sehr kritisches Bild gehört, was die Gesellschaft von den Berufsbetreuern hat. Inwiefern beeinflusst das Ihre Arbeit?
Es beeinflusst sie sehr, weil es uns auch sehr kränkt. Es ist, wir fühlen uns von Politik im Stich gelassen. Es ist fast von Respektlosigkeit zu sprechen, wie wir stiefmütterlich und unsere Themen stiefmütterlich behandelt werden. Und das auf dem Rücken der Klienten und Klientinnen. Wir können immer nur so gut sein, wie Politik uns die Rahmenbedingungen stellt. Und wir kämpfen seit Jahren dafür. Unser Berufsverband möchte eine Berufskammer einrichten, die den Zugang zu diesem Beruf ordnet, die eine Berufsordnung erlässt, die auch die Betreuerarbeit beaufsichtigen kann und im Zweifel einen Menschen daraus auch entfernen kann, der sich nicht eignet. Aber ohne Qualität wird es nicht gehen.
Also die Qualitätssicherung, ein ganz großes Thema. Wie sorgen Sie da für sich? Also es kommt auch eine Frage von Evelyn Langenbacher aus Karlsruhe rein, die passt vielleicht gerade an dieser Stelle. Denn sie möchte wissen, ob die Betreuer auch psychologische Ansprechpartner haben, um auch mit all den persönlichen Belastungen, die der Beruf auch mit sich bringt, umgehen zu können.
Sie haben dann Ansprechpartner, wenn sie sich suchen. Es ist nicht vorgeschrieben irgendwo, dass man da nach sich schauen muss. Aber es ist ein Qualitätsmerkmal, dass man das tut. Im Rahmen einer Supervision, im Rahmen einer, wie auch immer. Es kann auch sein, dass ein Betreuer einmal eine Therapie braucht. Man nimmt einfach viel, viel Ballast mit auch nach Hause. Man kommt in Lebenssituationen mit Klienten, die sind ja ganz fremd der eigenen und muss die verarbeiten. Und das macht man eben dann professionell mit Unterstützung.
Wie groß ist Ihre persönliche Belastung?
Die ist relativ hoch, würde ich sagen. Ich habe 35 Klienten zu betreuen, bei 60% Arbeitszeit dafür. Dann mache ich noch zu 20% die sogenannte Querschnittsarbeit, wo eben die Fortbildung und die Beratung der ehrenamtlichen Betreuer dazugehört und eben auch die Beratung in der Öffentlichkeit, die Informationsveranstaltungen, die Vorträge und so weiter und so fort. Und dann natürlich, jetzt kommt noch das Sprecheramt hier.
Sie sind Landessprecherin, genau, in Baden-Württemberg.
Ja.
Was gibt Ihnen denn Ihre Arbeit? Es muss Ihnen ja etwas geben, dass Sie auch so viel auf sich nehmen.
Ja, also es ist eine sehr eigenverantwortliche Arbeit, eine abwechslungsreiche Arbeit. Kein Tag ist wie der andere. Wir kommen mit so spannenden Menschen in Kontakt. Wir sind quasi Strippenzieher im sozialen Kontext. Ich hätte so nie gedacht, dass es so vielfältige Konstellationen gibt, die man kennenlernen darf. Es ist ein Kollege hat neulich gesagt, es sei ein Sechser im Lotto. Er hat sicher nicht die strukturellen Rahmenbedingungen gemeint, aber der Beruf an sich kann so erfüllend sein und das ist auch, was mir nach wie vor viel Freude macht.
Wobei Sie jetzt ein Stichwort im Verlauf des Vormittags sehr häufig genannt haben, was auch so der Dreh- und Angelpunkt der rechtlichen Betreuung zu sein scheint, nämlich das Stichwort Qualitätssicherung. Wie kann die in Ihrem Beruf hergestellt werden? Können wir da ins Ausland schauen? Gibt es da positive Beispiele?
Ja, wir können schon ins Ausland schauen. Es gibt ja die Behindertenrechtskonvention, die seit 9 Jahren ratifiziert ist von der Bundesrepublik Deutschland, die eigentlich das deutsche Betreuungsrecht in Frage stellt in Bezug auf das Alleinstellungsmerkmal der rechtlichen Stellvertretung.
Was dann bedeutet?
Das heißt ja, dass in letzter Konsequenz ein Betreuer die Macht in Anführungszeichen hat, alleine Entscheidungen für den Betroffenen zu fällen. Unter Umständen natürlich mit Gerichtsbeschluss, aber eben auch in anderen Fällen unterschreiben darf, zum Beispiel für den Betroffenen, Post selber unterschreiben im Namen des Betroffenen. Das ist die Stellvertretung, die als allerletzte Möglichkeit besteht, die man so wenig wie möglich nutzen sollte, die aber angesichts der Zeitvorgaben oft gar nicht anders möglich ist. Andere Länder sind da weiter, zum Beispiel Kanada, die sind schon sehr viel weiter mit dem Instrument der Supported Decision Making, also unterstützte Entscheidungsfindung.
Das sieht dann wie aus?
Da wollen wir hinkommen. Das sieht so aus, dass man einfach viel mehr Zeit bekommt für den Betreuungsprozess, um den Betroffenen in der Findung seiner selbstbestimmten Entscheidung zu unterstützen. Also nicht selbst für ihn zu entscheiden oder stellvertretend, sondern
daraus
so lange
einen Prozess
Zeit zu
gestalten,
haben.
Dass er selber auf die Lösung kommt,
genau,
die womöglich die beste ist.
Da muss man dann ganz viele Dinge beachten. Man muss eine gute Beratungsqualität vorhalten. Man muss natürlich über alles Bescheid wissen, im Netz, im Sozialen, man muss gut vernetzt sein und man braucht einfach die Zeit.
Schließt aber wahrscheinlich schon Folgendes aus, wenn man hört, 3,2 Stunden haben Sie pro Klienten in der Woche.
Im Monat.
Im Monat. Ja, im noch Monat. Schlimmer. Also ja. Es ist absolut unrealistisch, ja. Was Sie da auch fordern.
Ja. Was wir fordern, ist nicht unrealistisch, weil wir haben schon die richtigen Instrumente im Rucksack. Der Bundesverband hat ganz viele, viele Vorschläge schon erarbeitet.
Aber es gibt ja nur 11.000 selbstständige Betreuer in Deutschland. Wie wollen Sie das dann leisten?
Wir wollen das so leisten, indem wir eben die Anreize verbessern, dass es eben mehr qualifizierte Berufsbetreuer auch geben kann, für die das eine Zukunft sein kann, ein zukünftiger Beruf, den sie ausüben wie ein Sozialarbeiter oder wie andere Berufe eben auch, die einen geregelt Zugang haben und die Qualität dann anbieten in der Konsequenz.
Wie steht es denn aktuell um den Nachwuchs?
Also so viel ich weiß, steht es ziemlich schlecht um den Nachwuchs. Es gibt natürlich immer Menschen, die das anreizt, hier eine Fallpauschale zu bekommen, ein bisschen Betreuungsarbeit zu leisten. Ich will da überhaupt niemanden diffamieren. Es gibt ganz viele tolle Kollegen, die wirklich unter Aufbietung ihrer ganzen Kräfte tolle Arbeit hier im Land leisten. Ich kenne da viele persönlich. Und aber ich merke auch den großen Frust, dass viele tatsächlich auch sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Es reicht mir jetzt. Wir werden einfach missachtet von der Politik. Wir werden nicht gesehen. Unsere Anliegen werden nicht gehört. Und deswegen geben wir jetzt auf. Wir
machen also es müsste ja auch ein richtiger Ausbildungsberuf werden.
Ja,
haben Sie
absolut.
Auch schon
genau.
Geäußert, dass es da einfach Kriterien bedarf. Mhm. Und wie fordern Sie die ein?
Ja, indem wir eben in letzter Konsequenz ein Berufskammergesetz auf den Weg gebracht haben. Einen Entwurf dafür gibt es schon. Und diese Kammer, das ist schon eine ähnlich, also analog wie Anwälte eine Kammer haben, wie Mediziner eine Kammer haben, den Zugang regelt, ein Berufsbild entwickelt. Dazu gibt es auch schon ganz viele Kriterien vom Verband entwickelt und vorgeschlagen. Und natürlich, weil das ja auch die Hörer hier interessiert, dann eben die Beaufsichtigung der Betreuer und ihrer Arbeit, dass dann einfach Standards da sind, nach denen dann geprüft werden kann. Was macht denn der da eigentlich? Darf der das?
Wie sähe denn überhaupt eine Welt ohne rechtliche Betreuer aus?
Also ich denke mal, dann wäre der soziale Frieden im Land gefährdet. Wir sind einfach Mittler zwischen den Welten. Wir versuchen auch Menschen am Rande der Gesellschaft eine Teilhabe zu ermöglichen, ihre Ansprüche durchzusetzen, ihre Mitwirkungspflichten zu ersetzen teilweise, aber sie einfach dazu zu bringen und sie zu unterstützen, dass sie teilhaben können an der Gesellschaft, am Arbeitsleben, an sozialen Dingen. Und wenn das nicht wäre, also ich fürchte mal, dann fliegt uns das ganze Betreuungsrecht um die Ohren. Und wir sind quasi wieder im Jahr 92, als es noch Entmündigung gab.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Andrea Schönhaumesser. Alles Gute.
Eins gehört.